War da was?
Gespräche zum Jahresende.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserem Jahresausklang. Wir wollen so wie im vergangenen Jahr ein bisschen zurückschauen, was im Jahr 2024 passiert ist. Und dazu habe ich mir ein paar sehr spannende Gäste eingeladen. Mein Name ist Anna Wallner und mein erster Gast, die erste Folge, heißt Andrea Schurian. Hallo Andrea, schön, dass du da bist. Andrea, es hat einen speziellen Grund, warum du heute zu Gast bei uns bist. Aber zuerst möchte ich einmal sagen, warum wir uns duzen. Wir sind seit einigen Jahren Kolleginnen. Du bist eine der fixen Kolumnistinnen der Presse. Und deswegen sind wir per Du und das halten wir heute auch so. Und du bist viele, viele Jahre Journalistin. Du bist Doktorin der Politikwissenschaften, warst lange beim ORF in der Kulturredaktion, Moderatorin, dann Kulturchefin des Standard und bist seit einigen Jahren eben Kolumnistin der Presse. Und ich habe dich eingeladen, weil du ein wirklich hartes Jahr hinter dir hast, würde ich jetzt mal sagen. Eine persönliche Auferstehung, könnte man sagen. Dich hat nämlich vor ziemlich genau einem Jahr ein geplatztes Hirnaneurysma, wie man so schön sagt, wie man so schön platt sagt, aus dem Leben gerissen. Und zwar ist das jetzt 11 Monate her. Und das Tolle und das Erstaunliche ist, dass du eigentlich komplett gesund zurückgekommen bist. Und es freut mich sehr, dass du uns erzählen möchtest von dieser Reise und das ein bisschen uns auch nachvollziehen möchtest mit uns, wie dieses Jahr war. Danke mal dafür. Lass uns vielleicht zu diesem Tag zurückkehren, der dein Leben so durcheinandergewirbelt hat im vergangenen Jahr. Es war ein Montag, der 15. Jänner. Welche Erinnerungen hast du denn an diesen Tag?
Wenig. Also was für mich das Erstaunlichste ist an diesem vergangenen Jahr, ist, dass ein Monat aus meinem Leben gelöscht ist. Das ist wie tot. Also ich habe null Erinnerung daran. Ich war an diesem Tag mit einer Freundin am Nachmittag auf ein Café, kam nach Hause, wollte mit dem Hund spazieren gehen, also an das erinnere ich mich doch noch. Und mein Mann hat mir dann gesagt, wir haben dann sogar ein bisschen drüber diskutiert, wer geht denn jetzt, weil er hat gesagt, na, du hast gerade gesagt, du hast Kopf, ich bleib zu Hause. Und ich habe mich angezogen und sei dann mit einem lauten Aufschrei, dass mein Kopf so weh tut, zusammengebrochen. Und ja, also ich kann nur sagen, am Beginn von dem Ganzen, dass einfach alle richtig reagiert haben. Mein Mann, der sofort die Rettung angerufen hat und nicht gedacht hat, es wird schon wieder werden. Die Ärzte, die mich dann notoperiert haben, Professor Hosmann, Dr. Kurs, Dr. Weißen, einfach meine Lebensretter. Danach auf der ich war dann ja einen Monat im künstlichen Koma, die Betreuerinnen und Betreuer, Pflegerinnen und Pfleger auf der Intensivstation, habe ich null Erinnerung an sie, aber ich weiß dann von meinen Kindern, wie unglaublich sorgsam die mit mir umgegangen sind. Dann war ich einen Monat auf der neurologischen Reha-Station im AKH, wo auch alle großartig waren. Und was alle Ärzte dort gesagt haben, kommt auf die Frage zurück von dir, sie sind ein medizinisches Wunder. Und ich habe dann immer gerne, ich bin nicht das Wunder, meine Ärzte haben das Wunder vollbracht, das muss ich wirklich sagen.
Darf ich dich da kurz unterbrechen und noch einmal ganz zum Anfang gehen? Weißt du oder kannst du uns erzählen, was ist da eigentlich genau in deinem Hirn passiert?
Viel. Ich habe es dann gestern nochmal nachgelesen. Also es war eine Subarachnoidalblutung, das heißt eine Blutung im Hirn. Es ist während der Untersuchung, wie ich schon im Krankenhaus war, ich bin ohnmächtig ins Krankenhaus eingeliefert worden, auf die Notaufnahme gekommen. Dort hat man festgestellt, dass ein Aneurysma geplatzt sei, aber das hat sich wieder verschlossen. Aber während der Untersuchung ist es nochmal aufgegangen oder an einer anderen Stelle und hat unglaublich viel Blut in mein Hirn geschwemmt. Und ich wurde dann sofort operiert, hatte auch Glück, weil es war ein Montag. Und am Montag sind viele Chirurgen auch am Abend noch da, weil aus ganz Wien neurologische Fälle ins AKH gebracht werden. Das heißt, ich hatte den Professor Hosmann als den Hauptchirurgen und seine Assistenten, unter Anführungszeichen, waren auch sehr großartige Ärzte. Und was mich dann auch, also im Zusammenhang mit meiner Krankheit, habe ich viele tolle Dinge erfahren. Ich habe dann, wie ich wieder aufgewacht bin, einen der Ärzte angerufen, um mich zu bedanken, dass sie mir mein Leben gerettet haben. Und er hat dann gesagt, na, er war ja gar nicht der Hauptchirurg. Der Hauptchirurg war der Herr Professor Hossmann. Und ich habe mir gedacht, der hätte es mir nie sagen müssen, weil ich war ihm ja so und so dankbar. Aber auch dieses einander wertschätzen, das habe ich dort sehr, sehr innig gespürt, dass sich dort wirklich die Ärzte gegenseitig auch wertschätzen und anerkennen.
Du bist 30 Tage im künstlichen Tiefschlaf gelegen. Was haben dir denn deine Verwandten, deine Familie erzählt von dieser Zeit?
Ja, eben, sie haben erzählt, dass die Schwestern, Pflegerinnen, Pfleger unglaublich sorgsam mit mir umgegangen sind, mich bewegt haben. Ich bin ja dann überall, ist ein Rördel gewesen. Und ich mag nicht, wenn ich im Mund ein Röhrchen habe, das habe ich mir immer herausgezogen, was nicht so gesund war, weil es mein Luftzufuhr war, Sauerstoffzufuhr war. Und dann hat man mir meine Hände ganz dick eingebunden und einen Luftröhrenschnitt gemacht, sodass ich einmal nichts mehr im Mund hatte. Ich habe dann nur Fotos gesehen von mir, ich habe furchtbar ausgeschaut. Das würde man seinen Kindern auch wirklich wahnsinnig gerne ersparen, so auszuschauen, aufgedunsen von den Medikamenten, halt halbtot, wie man halt so ausschaut, wenn man gar nicht bei Bewusstsein ist. Und die Ärzte haben eben den Kindern und meinem Mann auch immer gesagt, sie wüssten nicht, ob ich wieder aufwache und wenn ich wieder aufwache, wie. Sie sollten sich darauf einstellen, dass ich multiple behindert sein könnte. Und sie sollten sich um einen Dauerpflegeplatz kümmern. Das haben sie auch gemacht. Mhm. Und ich glaube, sie waren dann doch auch ganz froh, dass ich ihn nicht gebraucht habe.
Da bin ich überzeugt davon. Gibt es eigentlich irgendetwas, an das du dich erinnerst, als du dann wach wurdest und wieder zu Bewusstsein gekommen bist? Was waren da so die ersten Gedanken oder an was erinnerst du dich da?
Ja, die erste Zeit erinnere ich mich gar nicht. Da war ich angeblich schon wieder munter, aber da habe ich null Erinnerung. Aber wie mein Bewusstsein zurückgekehrt ist quasi, kann ich mich erinnern, dass ich unglaublich gut gelaunt war und sehr lachen musste, weil ich war, glaube ich, voll gebummt mit Aufhellern. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo ich bin. Ich habe dann meinen Mann gefragt, wo ich jetzt eigentlich sei. Und er hat gesagt, im Krankenhaus. Und dann muss ich auch wieder lachen, weil ich mir gesagt habe, ich bin doch nicht im Krankenhaus. Und dann hat er gesagt, ja, du bist seit einem Monat im Krankenhaus. Das fand ich auch alles sehr komisch. Und in dieser Aufwachzeit, an was ich mich auch erinnern kann, dass ich in so einer, also wirklich zwischen Traum und Wirklichkeit war, immer eine Zeit lang. Ich war zum Beispiel mit meinen Eltern Abendessen. Es war extrem lustig. Und am nächsten Tag oder irgendwann habe ich meinen Mann gefragt, warum sind meine Eltern am nächsten Tag schon wieder abgereist? Und er hat mir sehr vorsichtig, mit sehr sanfter Stimme gesagt, deine Mutter ist vor 34 Jahren gestorben. Und ich habe gesagt, ja, er war der Papa. Und er hat gesagt, der ist vor 25 Jahren gestorben. Also ich war mit meinen Eltern essen und ich habe mir nachher gedacht,
schön was.
Es war schön. Und vielleicht haben sie mir einfach nur sagen wollen, du brauchst noch nicht kommen.
Ja, das kann.
Also ich habe mir dann, ich habe mir dann auch eingebildet, dass ich mit meinem ältesten Bruder Skifahren war. Mein ältester Bruder hat eine Ataxie des Kleinhirns und kann sicher nicht mehr Skifahren. Also ich habe viele Menschen getroffen in dieser Aufwachzeit. Dann auch schon so, dass ich gewusst habe, das kann nicht sein, aber es trotzdem nicht unterdrücken konnte. Also ich habe schon sozusagen gewusst, jetzt muss ich einfach schauen, das stimmt sicher nicht, aber es war nicht unterdrückbar.
Die erste Zeit konntest du ja eigentlich, du hast es selbst beschrieben in einer Kolumne, gar nicht. Du konntest nicht reden, ordentlich nicht gehen, nicht selbstständig machen. Wie ist denn dann diese Aufwachphase weitergegangen? Also bist du noch eine Weile im AKH geblieben, bist du dann, glaube ich, auf den
Genau, einen Monat war ich dann noch im AKH. Also es ist so, dass ich aufstehen wollte und dann mal gleich umgefallen bin. Und man dann mein Bett mit Sicherheitssensoren ausgestattet hat, damit ich nicht mehr einfach aufstehen kann. Und ich bin am Anfang im Rollstuhl gefahren, dann bin ich mit dem Rollator gegangen und da war mein Hirn auch schon wieder relativ wach und habe mir gedacht, so will ich eigentlich jetzt nicht nach Hause zurückkehren und mit dem Rollator gehen. Und dann habe ich die Therapeutin gefragt, ob sie glaube, dass ich wieder gehen werde können. Und sie hat gesagt, ja, aber es braucht halt alles seine Zeit. Und dann habe ich gefragt, ob wir nicht zweimal am Tag üben können. Und haben das wirklich sehr, also es war nicht einfach am Anfang, das kann ich mich schon erinnern, wie schwierig es war, ein Bein vor das andere zu setzen oder Stiegen zu gehen. Ich bin eine Stufe gegangen und habe mich wirklich am Geländer hinaufgezogen. Es ist so unglaublich, wenn ich jetzt über eine Stiege gehe, das letzte Mal runtergefallen dann eben. Aber wenn ich jetzt über eine Stiege gehe, ist das kaum mehr vorstellbar, wie schwierig das alles ist und wie großartig der menschliche Körper ist, der das alles wieder lernt. Aber ich habe dann meine Kinder gefragt, was gewesen wäre, wenn ich in so einem halbwachen Zustand geblieben wäre, was sie dann mit mir gemacht hätten. Ja, und dann hat mein Sohn gesagt, er hat sich immer nur überlegt, ob ich glücklich bin. Und wenn ich gelacht hätte, hätte er mich einfach im Rollstuhl ins Kaffeehaus geschoben und hätte sich gedacht, sie kann zwar nicht reden und sie kann nicht gehen, aber sie ist fröhlich. Das fand ich auch irgendwie schön und beruhigend. Und ich finde, es klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, wie vieles im Zusammenhang mit Krankheit. Aber ich glaube wirklich, dass mich diese unglaublich liebevolle Betreuung meines Mannes und meiner Kinder mich gesund gemacht haben.
Das haben wir ja vorher schon besprochen, dass das Thema, wenn man sowas überstanden hat, und ich glaube, man muss das dann auch einmal auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern und allen Zusehern irgendwie verdeutlichen, ein Drittel der Betroffenen von einem solchen Hirnaneurysma stirbt sofort, die Hälfte nach 3 Monaten und nur 20% überleben. Und ich weiß gar nicht, wie hoch der Prozentsatz ist an Menschen, die auch so zurückkommen wie du, die also wieder ganz eigenständig leben können, gehen können, sprechen, denken, alles Mögliche. Das heißt, es ist eine wirklich große Sache, der Zustand, in dem du wieder da vor uns sitzt. Und dann kommt es aber dazu, dass man darüber spricht und dass man, wie du gesagt hast, weder so bemitleidet werden möchte, noch so pathetisch werden möchte. Aber es ist ja fast unmöglich, oder? Wenn man so von der Schaufel gesprungen ist wie du, dass man nicht ein bisschen pathetisch wird.
Ja, es klingt entweder selbstmitleidig oder so aufmerksamkeitsheischend. Beides ist es nicht. Warum ich hier sitze und drüber rede, ist eigentlich, dass ich vor allem Angehörigen Mut machen möchte. Weil ich glaube, dass für die Angehörigen das manchmal schwieriger ist als für den Patienten selber. Ich habe ja vieles gar nicht mitgekriegt am Anfang. Und also diejenigen mit Aneurysma, die es überlebt haben und denen es so gut geht wie mir, denen muss ich auch keinen Mut machen, weil die haben es ja auch geschafft. Aber ich habe nach meinem ersten Artikel, wo ich darüber geschrieben habe, etliche Zuschriften bekommen von Menschen, die gesagt haben, sie haben das auch erlebt, ihre Partnerin hat das gehabt, ist daran gestorben, die Mutter hat es gehabt oder der Vater war lange behindert. Und also ich denke mir, das Einzige, was man braucht in der Situation, ist Mut und Zuversicht. Aber ich glaube, auch ein bisschen ist mir passiert, weil ich war ja immer gesund bis dahin, und quasi alterslos. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe kein Alter. Und ich habe mir immer eingebildet, mit 90 werde ich umfallen und dann wird mir klar sein, dass ich 90 bin. Und diese Krankheit hat mich schon alt gemacht. Also mir ist mein Alter durchaus bewusst geworden. Und
verrätst du, wie alt du warst, dass das passierte?
Muss ich nachrechnen. 65. Mhm. Aber ich muss auch sagen, dass ich habe das Leben offensichtlich lernen müssen. Und davor hat ja mein Mann die Diagnose gehabt, vor 3 Jahren, 4 Jahren mittlerweile, akute myeloische Leukämie, also auch nicht gerade etwas, wo man sagt, das wischt man weg. Also wir haben die letzten 4 Jahre abwechselnd im Krankenhaus verbracht. Und so wie es ausschaut, haben wir es beide überstanden. Und ja.
Erzähl uns vielleicht dann noch, was denn nach dem AKH passiert ist. Ganz kurz so, ja, die Stationen.
Also nach dem AKH bin ich direkt vom AKH auf den Rosenhügel gekommen. aufs Rehabilitationszentrum, war dort 4 Wochen und habe dort weiter gehen, mich bewegen, vor allem kleinmotorisch. Ich habe wahnsinnig gezittert, dass mir das Essen von der Gabel gefallen ist und ich mir noch gedacht habe, ich werde sicher nie mehr im Restaurant essen können. Kein Mensch möchte mit jemandem essen gehen, dem alles von der Gabel kollert. Also ich habe das am Rosenhügel gelernt und war auch dort allen, ich muss das wirklich, ist mir auch wichtig, dass ich das hier sage, dass jede Station, die ich durchgemacht habe, sei es am AKH, sei es am Rosenhügel, waren großartige Therapeutinnen, Therapeuten, Helferinnen, Pfleger, alles ist wirklich so ausgelegt, dass man rausgeht und es einem danach besser geht. Und eigentlich ist mir auch aufgefallen, Leute, die ein bisschen dazu neigen, alles nicht so toll zu finden, sind Menschen, denen es eigentlich ziemlich gut geht, die gar nicht wissen, wie es einem gehen kann und was man alles braucht.
Jetzt frage ich dich aber, jetzt gibt es natürlich, ich meine, wir wissen das alle, es wird ständig darüber gesprochen und kritisiert, dass unser Gesundheitssystem so kaputt ist. Und jetzt sitzt uns du da gegenüber und sagst jetzt schon mehrfach und hast mir auch im Vorgespräch gesagt, du musst einfach sagen, deine Erzählung ist eine völlig andere. War das nur ein Glück oder sind wir da vielleicht auch zu kritisch unserem Gesundheitssystem gegenüber? Oder ist unser Gesundheitssystem, wenn es um Akutfälle wie dich geht, ganz gut aufgestellt, aber zum Beispiel dann die Pflege nicht mehr, das, über die du jetzt vermutlich nicht so viel sprechen kannst, weil du Gott sei Dank nicht in einer Pflegeeinrichtung gelandet bist, aber was würdest du sagen? Wieso ist deine Erfahrung so anders als das, was wir eigentlich so landläufig seit Jahren hier im Land besprechen?
Ja, wahrscheinlich kann vieles besser werden. Unter anderem könnte man Ärzte besser bezahlen. Die verdienen ja zum Teil deutlich weniger als viele andere Menschen in verschiedensten Berufen, sind aber verantwortlich dafür, dass sie unser Leben retten. Aber keiner der Ärzte, mit denen ich zu tun habe, hat sich über irgendeinen Zustand oder irgendeine Situation beschwert. Nein, ich muss wirklich sagen, unser Gesundheitssystem ist viel besser, als es in der Öffentlichkeit transportiert wird. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass die Mentalität der österreichischen Menschen ein bisschen dazu neigt, alles ein bisschen raunzert zu sehen und über alles ein bisschen zu klagen und zu jammern. Ich habe das eh auch damals geschrieben, es heißt ja immer in Österreich, oder es heißt nicht immer, es wird gesagt, in Österreich zählt die Kreditkarte und nicht die E-Card. Es ist ein wirklich besonderer Blödsinn.
Darf ich dich kurz unterbrechen, die Stelle, die mir sehr gut gefallen hat. Du hast geschrieben, tatsächlich ist in Österreich nicht die Kreditkarte entscheidend für medizinische Versorgung, sondern die E-Card. Als mich die Rettung bewusstlos im AKH ablieferte, lag keine Kreditkarte, sondern die E-Card auf meiner Brust. Und die weltbesten Chirurgen waren für mich da. Danke.
Genau. Ja, das ist auch so. Und ich glaube, also das ist ein kleines Vorteil, dass man gerne sagt, man kann sich seine medizinische Behandlung erkaufen. Also mein Mann ist nicht mehr mit, hätte er gar nicht mitfahren dürfen in der Rettung. Ich bin dort, wie gesagt, sprachlos, im wahrsten Sinn des Wortes, angekommen. Ich hätte mich nicht einmal wichtig machen können und aufbuddeln können, selbst wenn ich wollen hätte. Sondern er hat einfach versucht, mich bestmöglich zu behandeln.
Ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht einfach auch um die Frage geht, was für ein Problem man hat, weil man natürlich schon immer wieder hört von elendslangen Wartezeiten, bis wichtige Operationen passieren können. Und diese Ungleichbehandlung oder Zweiklassengesellschaft in der Medizin ist tatsächlich wahrscheinlich bei uns vorhanden. Aber ich glaube, was bei dir so herauskommt, ist auch dieses Gefühl, dass du bekommen hast, dass sich alle Einrichtungen, egal wo du warst, es ging ja dann übrigens noch weiter nach dem Rosenhügel, das wirst du uns vielleicht gleich erzählen, wohin, dass es überall gleich war, dass du dich einfach überall gut aufgehoben gefühlt hast. Und diese Erzählung gibt es tatsächlich nicht so oft.
Ja, das stimmt. Und wahrscheinlich gibt es auch eine Zweiklassenmedizin. Insofern als Menschen, die nicht so wenig Geld für eine Zusatzversicherung zahlen, sich einen Privatarzt leisten können für eine Operation. Ich bin im Übrigen auch zusatzversichert, habe das aber nicht gebraucht, weil es hätte ja niemand gewusst, dass ich zusatzversichert bin, wie ich dorthin gekommen bin. Also ich habe ein Jahr in New York gelebt und habe dort eine wirklich ganz heftige Mittelohrentzündung gehabt. Und ja, vielleicht sollten sich alle dieses österreichische Gesundheitssystem beklagen, sich mal kurz nach Amerika begeben und dort sich mit dem Gesundheitssystem auseinanderzusetzen. Mein Sohn ist mit einem sehr komplizierten Herzfehler auf die Welt gekommen, der für seinen Defekt beste Chirurg war in New York. Da hat das so funktioniert, dass wir im Vorhinein das Geld überwiesen haben, damit er operiert wurde. Dann allerdings ging es sehr schnell und er war dann auch wirklich großartig, der Arzt. Und das war sicherlich die beste Entscheidung, die wir getroffen haben für unser Kind. Also ja, es gibt wahrscheinlich auch in Österreich eine Zweiklassenmedizin, aber sie ist im Vergleich auch zu London, auch zu Italien, auch zu Amerika sehr abgeschwächt, zweiklassig.
Hm. Kommen wir nochmal zurück zu deiner Geschichte. Also wir sind jetzt, nehme ich mal an, im Jahresverlauf ungefähr irgendwie im Frühjahr, als du am Rosenhügel warst. Und dann musste ja leider noch einmal eine Operation gemacht werden.
Genau, dann war ich einen Monat zu Hause und dann ist noch ein Aneurysma operiert worden. Aber bevor es platzen konnte, weil da waren wir uns schon sehr einig, dass man zweimal so viel Glück hat, eher unwahrscheinlich ist. Da hat mich dann Professor Rösler operiert, der Vorstand der Neurochirurgie, auch wunderbar. Aber das war im Vergleich zum ersten Mal, also sage ich jetzt ganz kühn harmlos, was eigentlich sehr frech ist, weil es war sicherlich nicht harmlos. Auch Professor Rösler hat mir gesagt, es war schwieriger, als er gedacht hat, weil noch immer Blutreste von der ersten OP da waren und man das Aneurysma fast nicht aufspüren konnte. Aber da war ich dann nicht mehr im künstlichen Tiefschlaf und da war ich dann noch 2 Wochen, glaube ich, im Krankenhaus.
Und was würdest du sagen, wann warst du für dich wieder vollständig gesundet?
Vollständig gesundet? Ehrlich gestanden bin ich ja noch immer nicht ganz vollständig gesundet. Ich wollte ja auch sofort, wie ich da vom Rosenhügel zurückkam, ich wollte schon am Rosenhügel meine ersten Artikel wieder schreiben. Und die Ärzte und mein Mann haben mich gefragt, ob ich einen Vogel habe. Also ich soll zuerst einmal gesund werden. Dann habe ich mir gedacht, na gut, im Juni könnte ich wieder schreiben anfangen. Dann haben auch die Ärzte gesagt, warten Sie erst die zweite Operation ab und fangen Sie dann an. Und wie ich dann im September begonnen habe, es war mir so wichtig, weil es war für mich ein Schritt zum wirklich Gesundsein, dass ich wieder schreiben kann. Aber ich merke schon, dass im Vergleich zu vorher mich das unfassbar müde macht. Also wenn ich eine Kolumne geschrieben habe, liege ich fast den ganzen nächsten Tag im Bett, weil ich nicht mehr aufstehen kann. Also ich bin, was ich noch immer habe, ist eine extreme Erschöpfung, Müdigkeit. Aber da war auch einer der Ärzte, der dann gesagt hat, wissen Sie was, ich habe ein super Mittel gegen Erschöpfung. Legen Sie sich einfach hin. Und das mache ich jetzt auch.
Aber ich finde auch interessant, es freut uns sehr, dass du wieder schreibst seit September, deine wöchentliche Kolumne, immer am Dienstag im Blatt. Aber es hätte dir auch niemand übel genommen, wenn du nach so einer Erfahrung einfach auch gar kein Interesse mehr, weder am Schreiben oder vor allem, was ich ja bei dir noch interessanter finde, am Geschehen da draußen in der Welt hast. Das hast du aber und ich finde es erstaunlich, dass du dich genauso wieder aufregen kannst und empören kannst über kleine und große Widrigkeiten in der Gesellschaft und in der Politik. Also dieses Interesse hast du nicht verloren.
Das Interesse habe ich nicht verloren, aber ich würde sagen, ich bin so viel netter geworden durch mein Hirnaneurysma-Ruptur. Nicht beim Schreiben.
Ich wollte gerade sagen, es fällt mir bei den Kolumnen nicht auf.
Nicht beim Schreiben, aber ich glaube, im Zwischenmenschlichen bin ich netter geworden. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Familie das auch sehen würde, aber ich glaube schon. Ich bin gelassener.
Und was hat sich für dich sonst noch geändert in dem Jahr? Bist du ein anderer Mensch als davor?
Ja, was mich schon irritiert hat, war, dass ich so nah am Tod war. Also das verändert schon was mit einem, dass ich ja auch nicht mehr hätte aufwachen können und dass ich das nicht mal mitbekommen hätte. Gleichzeitig hat mich das auch beruhigt, weil ich mir gedacht habe, wenn Sterben so geht, dass man einfach kein Bewusstsein mehr hat, ist das zwar schon ein bisschen spooky, aber auch tröstlich. Es tut, hat mir nicht wehgetan, aber ich hätte auch Glück gehabt, dass ich so gestorben wäre. Aber erstaunlich, meine Mutter ist an einem Hirnaneurysma, an einem geplatzten gestorben. Das ist mir dann auch oft eingefallen, weil ich mir, wie sie gestorben ist, bin ich damals also ganz intensiv zu allen Ärzten gegangen, Internisten, Neurologen, habe mich durchuntersuchen lassen, habe abgenommen, keinen Zucker gegessen, wenig Alkohol getrunken, Sport gemacht. Irgendwann hat das natürlich wieder nachgelassen, diese Sorge. Und damals wurde mir bei einer genetischen Blutanalyse diagnostiziert, dass ich ein dreimal höheres Herzinfarkt und Schlaganfall, also irgendwas, was mit meinem Blutkreislauf zusammenhängt, ein höheres Risiko habe. Und das ist mir jetzt im letzten Jahr schon auch öfter durch den Kopf gegangen. Und eine große Dankbarkeit, also ich, klingt auch wieder pathetisch, aber das ist so, ich bin dankbar, dass alles so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und da muss ich auch noch sagen, weil wir sind ja Kollegen in der Presse, was mich wahnsinnig gefreut hat und mir auch Kraft und Auftrieb gegeben hat und Mut gegeben hat, war, wie ich dem Chefredakteur geschrieben habe, es tut mir leid, dass ich mich jetzt so lange nicht gemeldet habe, ging aber auch nicht, weil ich war zuerst im Koma und dann hat es ein bisschen, ich habe überhaupt nicht schreiben können am Handy, ich habe so gezittert, dass ich die Buchstaben kaum getroffen habe und mein Mann hat den Computer, mein Laptop garantiert nicht ins Krankenhaus und auch nicht auf den Rosenhügel gebracht. Nicht damit er schreiben konnte. Und ich würde gerne wieder schreiben und er mir zurückgeschrieben hat, er freut sich, dass ich wieder am Weg nach oben bin und ich soll mir Zeit lassen, es ist alle Zeit der Welt, wieder gesund zu werden. Das hat mich wahnsinnig gefreut, weil es so eine menschliche Wärme war, die ich ehrlich gestanden in meinem sehr langen Berufsleben sehr selten erlebt habe. Es hat mich wirklich sehr gefreut, auch von euch dann, eure Blumen, eure Post, eure Briefeln, eure WhatsApp-Nachrichten. Und was ich schon gemerkt habe, ist, dass man das auch braucht. Man schaut dann schon, ob Freunde sich gemeldet haben. Es hat Freunde gegeben, die sich vielleicht auch aus Angst in dem ganzen vergangenen Jahr nie gemeldet haben. Wo ich mir dann schon gedacht habe, okay, vielleicht sind das eher Bekannte als Freunde. Also vielleicht kann man da ein bisschen unterscheiden, was Freunde sind. Weil einem das gut tut, wenn jemand nur die simple Frage, wie geht's dir denn? Und nicht gleich mit guten Ratschlägen, was man alles tun muss. Weil ich dann auch gerne sage, ich habe Ärzte, die mir das sagen. Das hat sich vielleicht geändert.
Und du hast erzählt, dass du nicht mehr träumst.
Ja, das war erstaunlich, weil ich habe wahnsinnig schlecht, also ich habe unglaublich schlecht geschlafen, schlecht eingeschlafen, bin manchmal bis um 4 in der Früh wach im Bett gelegen und konnte nicht schlafen. Oder bin eingeschlafen und um 3 aufgewacht und dann von 3 bis um 6 wach gewesen. Und mir hat dann meine Psychotherapeutin gesagt, das mache ich jetzt übrigens im letzten Jahr, eine Psychotherapie, dass ich sein könnte, was ich träume. Und ich habe gesagt, ich träume gar nichts, was mich erstaunt, weil ich habe früher immer unglaublich heftige Träume gehabt. Und sie hat gesagt, es gibt es nicht, dass ein Mensch nicht träumt, aber vielleicht halten mich die Träume wach, weil die so arg sind vielleicht. Ja, und seither nehme ich Schlaftablette, eine halbe, und das schlafe ich jetzt wieder.
Was mich noch interessieren würde, die Frage mit dem Handy und den zitternden Fingern und dem Laptop, der nicht ins Spital gebracht werden sollte von deinem Mann. Was macht man denn eigentlich, wenn man wieder zu Bewusstsein kommt? Was hast du gemacht, Wie hast du deine Zeit vertrieben, wenn du nicht gerade Untersuchungen hattest oder Besuch hattest? Darf man dann Fernsehen? Weil was heißt ja auch?
Man kann schon Fernsehen, aber lustigerweise habe ich gar nicht ferngesehen. Ich konnte auch nicht lesen, weil mir die Zeilen vor den Augen verschwommen sind und gesprungen sind, bis mir dann am Rosenhügel jemand, also meine, wer war das? Eine der Therapeutinnen gesagt hat, ich soll mit einem Lineal lesen. Ein Lineal unter die Zeile legen, dann kann zumindest können die Zeilen nicht so auf und ab schwimmen. Das habe ich dann gemacht, das kam mir dann, aber ich, also ich habe dann schon gemerkt, ich bin eitel. Ich bin nicht mehr so eitel wie vorher. Aber das ist mir dann irgendwie albern vorgekommen. Und ich habe hier, ist bei der ersten Operation die Schläfe, das Schläfenknochen eingebrochen. Und das hat mich am Anfang sehr irritiert, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, weil mich das immer erinnert hat, da war was. Und dann hat mir einer der Chirurgen gesagt, das kann man auch wieder reparieren, indem man da einen künstlichen Knochen einsetzt. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht mache ich das auch irgendwann einmal, aber in nächster Zeit lasse ich an meinen Kopf niemand heran, wenn es nicht sein muss. Und ja, wenn ich die Brillen habe oder die Kappe. Also es hat auch lange gedauert, bis meine Haare nachgewachsen sind. Das ist jetzt ein Jahr, das Ergebnis von einem Jahr. Gut, nein, ist ein halbes Jahr, weil ich war ja im Mai dann noch einmal zur Operation. Aber es ist, die wachsen sehr langsam und auch schütterer. Aber auch da habe ich mir gedacht, schön war ich schon, jetzt bin ich hoffentlich bald gesund.
Und lesen geht jetzt wieder?
Lesen geht wieder, ja. Also es geht wieder lesen und ich lese auch gerne. Das habe ich am Rosenhügel begonnen und mein erstes Buch am Rosenhügel gelesen, nachdem ich mich also eine Woche mit dem Lineal beholfen habe und dann gemerkt habe, dass sich meine Augen offensichtlich beruhigen oder mein Hirn besser funktioniert. Aber ich merke, dass ich verletzlich bin, weil ich bin ja Anfang November, weil ich schon so gut gelaunt war, unaufmerksam über die Stiege gegangen und über die letzte Stufe gestürzt und habe so eine Abrissfraktur auf meinem linken Knöchel und Bänderzerrung. Und da habe ich gemerkt, wie sehr mich das echt verletzt hat, weil ich mir gedacht habe, ich bin wirklich verletzlich geworden. Hätte ich das früher gehabt, hätte ich mir gedacht, mein Gott, na, wie ungeschickt bist du denn? Das habe ich mir nicht eine Sekunde gedacht, dass ich einfach nur ungeschickt war, sondern nur, ja, bist noch immer nicht gesund, musst noch immer aufpassen, musst noch immer schauen, wohin du gehst. Und ich habe dann auch verstanden, dass mich mein Mann am Anfang nicht eine Sekunde allein auf die Straße gehen hat lassen. Wenn ich ins Café auf der gegenüberliegenden Straßenseite gehen wollte, ist er mitgegangen. Und ich habe gesagt, ich kann echt alleine da hinuntergehen. Und er hat gesagt, nein. Und ich bin mir dann so nach ein paar Monaten wirklich sehr beaufsichtigt vorgekommen und habe dann gefunden, jetzt würde ich nicht nur gerne gesund, sondern auch wieder erwachsen sein und auch als Erwachsene behandelt werden. Jetzt geht's. Jetzt darf ich alleine. Darf ich alleine auf die Straße gehen?
Du warst insgesamt viel weg von zu Hause, natürlich in diesen Monaten. Was ist dir denn da so davon geblieben, von diesem vielen
Wegsein?
Wegsein, ja.
Ja, also am Anfang war das Wegsein schon seltsam, weil ich mir ja auch eingebildet habe, das war ja eine lustige Geschichte. Ich bin dann auch, wie mein Mann gesagt, ich bin im Krankenhaus. Da habe ich mir gedacht, ja, das stimmt ja. Das habe ich ja auch geträumt. Es war natürlich nicht Traum, sondern in diesem Halbwachzustand habe ich offensichtlich mitgekriegt, dass der Ärzte und Schwestern um mich geschwirrt sind. Aber ich habe mir eingebildet, dass ich in Kärnten bin, im Krankenhaus, und zwar im Lesachtal. Ich habe gar keine Ahnung, ob es im Lesachtal ein Krankenhaus gibt. Ich weiß auch gar nicht, wie ich dort hingekommen bin, aber ich habe mir das ganz fest eingebildet. Und dass das nicht so ist, bin ich erst draufgekommen, wie ich meinen Mann gefragt habe, du warst denn du eigentlich gewohnt, weil man kann ja bei uns im Bootshaus nur im Sommer wohnen. Und dann hat er mich irgendwie angeschaut und gesagt, warum? Ich habe zu Hause gewohnt und ich habe gesagt, wie? Und ich bin von zu Hause mit der Rettung ins Lesachtal gebracht worden und er hat gesagt, nein, du bist ins AKH gekommen. Und ich habe gesagt, ja eh, aber ins AKH in Klagenfurt. Und dann hat es wirklich ein paar Tage gedauert, bis ich mich räumlich wieder verankert habe in Wien. Ich habe mir fest eingebildet, dass ich im Lesachtal.
Und was sagt deine Psychotherapeutin, warum das ist? Weil du das gern hast dort, also Kärnten mit
ja,
was Schönem verbindest? Vielleicht
ja,
ist das
mit
so
Ferien, ja. Weil ich ja dann nur im Sommer bin, seitdem meine Eltern gestorben sind. Das Lesachtal, da bin ich gefirmt worden. Also es ist sehr vergangen, dass ich dort das letzte Mal war. Ja, es war erstaunlich. Vielleicht auch, weil es ein bisschen ich Abstand haben wollte zu meiner Situation. Also weil mir das, glaube ich, schon dann unheimlich war, dass da in meinem Leben etwas ist, an das ich mich nicht erinnern kann, auf das ich null Einfluss hatte, zu dem ich nichts dazu sagen konnte. Und ja.
Was hast du für ein Gefühl für dieses eine Monat, das du da verpasst hast, diese 30 Tage? Wie ist das? Ist das wie so ein Zeitraum, der einem gestohlen wird oder den man auch irgendwie dann, ja, womit man dann auch zurechtkommt, dass das so ist, oder?
Ja, es hat mein Zeitgefühl fürs ganze Jahr in Unordnung gebracht. Also das ganze Jahr ist unglaublich lang, weil ich denke, es ist ja nichts passiert. Dann wiederum denke ich, es ist wahnsinnig viel
ganz
passiert.
Sagen, ist ganz schön viel
das
passiert.
Wichtigste in meinem Leben, außer, nein, stimmt auch nicht. Es sind schon andere Dinge, die wichtig waren in meinem Leben, die passiert sind. Der Tod meiner Eltern, die schwere Krankheit von meinem Mann. An dem Tag bin ich zusammengebrochen, als der Arzt ihm gesagt hat, Ihnen geht es jetzt wieder gut, ich glaube, jetzt können Sie wieder verreisen. An dem Tag bin ich dann mit meinem Hirnaneurysma zusammengebrochen.
So,
wir sind
so
sozusagen
nah,
nahtlos krank gewesen, hat gar nicht richtig feiern können oder sich freuen können, dass er gesund ist. Also, oder so weit als möglich gesund ist, wie man das halt bei unseren Sachen sagen kann. Nein, es ist komisch, dass man einen Monat aus seinem Leben, aus seiner Wahrnehmung, aus seinem Bewusstsein streichen muss. Es ist ein komisches Gefühl. Ja, es ist ein komisches Gefühl und dass man dem Tod so nahe war, wie gesagt. Das hat mich danach lang beschäftigt und auch deprimiert. Dann sagt mir mein Sohn, ja, das kann dich eh deprimieren, aber kannst du dich nicht auch dankbar machen, dass es gut gegangen ist und froh machen? Und das stimmt natürlich. Ich habe mir gedacht, der hat recht. Es macht mich eher froh.
Mhm. Bist du jemand, der sich dann in so einer Situation Rat und Hilfe sucht, zum Beispiel in Literatur mit Geschichten von anderen, die Schicksalsschläge erlebt haben und sich zum Beispiel dann solche Bücher besorgt und liest oder eher ganz was anderes, eher Zerstreuung durch Leichtigkeit?
Beides. Das ist ja irgendwie, nachdem meine Mutter gestorben ist, was mich sehr schockiert hat, weil sie ja innerhalb des ersten Tages zu den 20% gehört, die nicht sofort gestorben sind, habe ich mir viel Literatur gesucht, die mich getröstet hat. Wo es darum ging, ums Sterben, um
alte Eltern.
Ich hörte die Eule, sie rief meinen Namen, war so eins der Bücher. Genau, ich bin ja selber eine späte Mutter. Dann habe ich mir gedacht, meinen Kindern hätte ich schon irgendwie gegönnt, dass ich zwar eine späte, aber gesunde Mutter bin. Also die haben es richtig hart gehabt. Aber ja, also mit dem Lesen, das ist schon auch zum Teil eine Ablenkung. Jetzt überlege ich mir gerade, was das letzte Buch war. Es war nämlich so genial. Ah, weiß ich schon. Das war eben für Literatur im Nebel. Das war harte Literatur. Und da zieht sie dann Garemga über ihr Leben in Simbabwe und die Entbehrungen und Nöte und Furchtbarkeiten und eben die Erkenntnis, dass die Weißen ein furchtbar korruptes Regime hatten, aber was sie schreibt und auch dann auf der Bühne gesagt hat, was für sie so entsetzlich war, dass das schwarze Regime auch so korrupt ist. Also dass es wenig Unterschied darin gab. Ja, nein, es ist schon so, dass ich lese einfach, um in einer anderen Welt, mich in einer anderen Welt einzufinden, als in meiner eigenen.
Ich habe dann nachher vielleicht einen Büchertipp für dich. Ja? Bin gespannt, ob du die Autorin kennst, aber das machen wir später. Nur mal zum Schluss noch eine Frage, ohne pathetisch klingen zu wollen, weil ich weiß, dass dir das wichtig ist. Was bleibt für dich von diesem Jahr, für dich und für andere? Woran glaubst du, wirst du dich ewig erinnern und was nimmst du mit?
Was nehme ich mit? Dankbarkeit gegenüber allen, die sich darum gesorgt haben, dass es mir wieder besser geht. Also den Ärzten, den Pflegerinnen, vor allem meiner Familie, meinen Kindern, meinem Mann, auch meinen Geschwistern, die mir, wie ich noch gar nicht lesen konnte, schon die ersten aufmunternden WhatsApp-Nachrichten geschickt haben. Das nehme ich mit. Also eine große Dankbarkeit, auch das ist wirklich ein pathetisches Wort, aber es fällt mir kein besseres ein, eine Demut gegenüber dem Leben, dass man das Leben zwar zu großen Teilen selbst bestimmen kann, aber dass es etwas gibt, das, wenn überhaupt, dann im Unbewussten bestimmt wird. Weil ich habe mir sicherlich nicht bewusst ausgesucht, dass ich dort halbtot umfalle. Und ja, dass meine Fantasie, ich werde mit 90 umfallen und sterben, vielleicht nicht mehr sehr viel Realismus in sich birgt und dass das lange Leben vielleicht ein schöner Wunschtraum ist. Das habe ich jetzt irgendwie nicht mehr so ganz innig, dieses Gefühl. Aber es ist, wie es ist. Das ist, glaube ich, meine Erkenntnis aus dem letzten Jahr.
Liebe Andrea, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ich danke dir für die schönen Fragen.
Aber bevor wir jetzt Schluss machen, verrate ich dir noch meinen Buchtipp. Ich habe sehr genossen die beiden Bücher von der Gabriele von Arnim. Das ist eine deutsche Journalistin und Autorin, die ihren Mann gepflegt hat. Und der Buchtitel vom ersten Buch ist auch wunderschön. Der heißt »Das Leben ist nur ein vorübergehender Zustand«. Da geht es eben um die Pflege ihres Mannes 10 Jahre lang. Und dann nach seinem Tod ist erschienen »Der Trost der Schönheit«, ich glaube 2023. Und das ist so, das schenke ich auch gern weiter, weil es so auch teilweise banale Dinge beschreibt, woran sie sich festhält nach dem allem, was ja da passiert ist. Und dass man sogar, weiß ich nicht, an Blumen und an einem schönen, weiß ich nicht, Geschirr oder irgendeinem Arrangement Freude finden kann. Und das hat mich sehr beeindruckt, fand ich schön.
Ja, das glaube ich. Werde ich mir kaufen. Ja, zum Beispiel. Werde ich mir zu Weihnachten schenken.
Ja, und meine Damen und Herren, Ihnen danke ich auch fürs Zuhören. Wir verabschieden uns mit dieser Reihe auch von diesem Jahr 2024 und danken fürs Zuhören der letzten Folgen und der 365 Tage, die Sie uns begleitet haben mit den Podcasts und den Videos, die wir gemacht haben. Ich habe mir nämlich extra angeschaut, dass wir im zu Ende gehenden Jahr mehr als 1,25 Millionen Mal gehört wurden mit all unseren Podcast-Folgen. Und in den kommenden Tagen erwarten Sie bis zum Start des neuen Jahres noch weitere Gespräche. Wir ziehen Bilanz in Innenpolitik, Außenpolitik. Wir sprechen über das Klimajahr und über das Podcast Election Jahr. Es würde uns freuen, wenn Sie auch da reinschauen und reinhören. Aber heute sagen jetzt mal Anna Wallner, Andrea Schurian und das Team von Audiofunnel vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis bald.
War da was?
Gespräche zum Jahresende.